Steine. Was denkt ihr, wenn ich hier mit Steinen anfange? Was habt ihr, verbindet ihr mit Steinen? Ich denke, wir sind heute alle über Steine hierher gekommen, im weitesten Sinne. Ihr wohnt alle in Häusern aus Stein. Zumindest der Boden wird aus Stein sein. Steine umgeben uns. Ich stehe hier auf einem Steinboden. Das ist ein steiniger Weg für manchen, hierher zu kommen. Und im Altmühltal haben wir auch ganz viele alte, besondere Steine. Da gibt es Steinalt als Steigerung. Manch einer ist steinreich. Ich werde heute vielleicht ein bisschen länger brauchen, das ist nicht steinlang, aber ich hoffe, ihr werdet nicht mit Steinen werfen. Steine, auch in der Bibel geht es viel um Steine. Von Anfang an. Steine als Steinmale, die aufgerichtet wurden zur Erinnerung. Opferaltäre aus unbehauenen Steinen. Die 10 Gebote, die ersten Gebote waren auf Stein geschrieben, auf Steintafeln. Und vermutlich waren die darauffolgenden über 300 Gebote auch in Stein geritzt. Königshäuser wurden aus Steinen gebaut, der Tempel später. Und auch im Neuen Testament spricht Jesus über Steine. Der Stein, der zum Eckstein geworden ist, den die Bauleute verworfen haben, wo Jesus über sich selber spricht. Petrus wird als Fels bezeichnet, als Stein, auf den die Gemeinde gebaut werden soll. Der Stein, der vor dem Grab lag und weggewälzt wurde. Und in Offenbarung 21, ganz am Ende der Bibel, die wunderbare Aussicht auf die Zukunft. Die goldene Stadt, in Anführungsstrichen, wo ganz viele Edelsteine verbaut sind. Ein wunderbarer Ausblick auf die Zukunft, die Ewigkeit. Auch im heutigen Text geht es einiges um Steine. Es werden uns immer wieder Steine begegnen. Wie schon verraten aus dem Buch Daniel. Aus einem Buch im Alten Testament, erster Teil der Bibel, bevor Jesus auf diese Welt kam. Das Buch berichtet uns von der Zeit von ungefähr 605 bis 530 vor Christus. Das ist die Blütezeit des Babylonischen Reiches und später der Anfang des Perserreichs. Nun, wie kam Israel da überhaupt hin? Was hat das mit der Bibel zu tun? Die Israeliten hatten das Land eingenommen, ihr verheißenes Land, Zeit der Richter, Zeit der Könige, Saul, David, Salomo. Und dann gab es Streit in Israel. Israel entzweite sich. Es gab ein Nordreich, Hauptstadt Samaria, ihr kennt die Samariter, die da später draus kamen, und das Südreich, Hauptstadt Jerusalem. Wieder viele Könige und das Volk Israel, die Israeliten, Nord- und Südreich, wandten sich nach und nach von Gott ab. Und Gott ließ es zu, dass die Feinde Israel überrollten, einnahmen. Und ungefähr 605 vor Christus fiel Jerusalem an die Babylonier. Und schlussendlich war ganz Israel an die Babylonier gefallen. Und die Babylonier haben die Israeliten deportiert, weggeführt. Das ist jetzt der Bereich, hier links ist Israel. Und das Grüne ist das damalige Reich der Babylonier. Wuchs dann später noch viel weiter. Das Babylonische Reich ging bis runter hier nach Ägypten. Und auch heute in die heutige Türkei oben rein hat es fast ausgefüllt. Es wurde noch viel größer. Aber das war der Zeitpunkt, wo ungefähr Jerusalem eingenommen wurde. Und die Hauptstadt, wir sehen es gleich, von Babylon, von den Babylonier, nämlich Babylon, ist ungefähr hier hinten. Da am Euphrat liegt Babylon. Ungefähr 900 Kilometer Luftlinie. Mit dem Auto heute, kürzeste Strecke 1100 Kilometer, geht da aber durch eine Wüste da unten, das ist ein bisschen nicht so angenehm zu fahren. Da haben die Babylonier die Israeliten hinverschleppt, und zwar fast alle. Zurück in Jerusalem blieben noch einzelne Bauern, das untere Volk. Die sollten das Land bedienen, weiter da sein, und die Babylonier hatten diese Taktik. Sie führten die Völker, die sie einnahmen, weg, verpflichteten sie an anderen Stellen zu Frondienst, siedelten sie dort an und die Israeliten kamen nach Babylon. Und nach Israel wurden andere gebracht. Und es ging dann weiter. Sie haben nämlich aus der Oberschicht junge Männer genommen, Jungs, so mit 5 bis 8 Jahren ungefähr, und haben die an der königlichen Schule, am königlichen Internat in Babylon ausgebildet. Sie nahmen sich Jungs, die hätten später Könige werden können oder auf der oberen Schicht, die das Potenzial hatten. Und sie lernten diese, nahmen diese raus aus den Israeliten und lehrten sie am königlichen Internat. Und Babylon damals, die babylonische Kultur, war bekannt für ihre Bauwerke, für ihre Architektur. Man denke an die hängenden Gärten von Babylon, eins der 7 Weltwunder der Antike, das nicht mehr erhalten ist. Und außerdem große Städte, Mauern, Gebäude, Brücken. Außerdem waren sie bekannt für Mathematik, Berechnung, Astronomie, Sterndeutung und auch für Traumdeutung und Wahrsagerei. Man darf daran erinnern, das Weltbild damals war ganz anders wie heute. Man schaute zum Himmel und hatte den Eindruck, da oben sind die Götter. Und die Sterne sind Nachrichten von Göttern oder sind die Götter selber. Und Veränderungen da im Himmel hat man dann gedeutet, beachtet. Babylon war die Hauptstadt. Und Babylon wurde in den Jahrhunderten nach Christus aufgegeben. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, so 1810, 1811, hat man angefangen, Babylon dort wieder aus dem Wüstensand auszugraben. Wir waren letztes Jahr im Sommerurlaub in Berlin, wir als Familie, und dort haben wir uns auch ganz viele Steine angeschaut. Berlin ist wirklich sehenswert, man kann dort wirklich viele besondere Steine verschiedenen Alters anschauen. Und wir waren auch im Pergamonmuseum. Pergamonmuseum, ein Museum, in dem viele Altertümer ausgestellt sind. Und dort haben wir das Ischtar-Tor gesehen. Das ist die Rekonstruktion eines der Stadttore von Babylon. Es gab die Ischtar-Straße, die von Norden reinführte nach Babylon. Und zwar war Babylon ausgebaut durch verschiedene Ringmauern. Innerster Kreis, Königstadt und Tempel. Darum ging eine große Mauer. Dann außen irgendwann noch weitere Mauern, Verteidigungsbauwerke wie Ingolstädte oder wir Leute aus Ingolstadt sollten uns das nicht wundern, ist hier ähnlich. Die Schanze haben auch verschiedene Ringmauern, verschiedene Mauern, verschiedene Verteidigungssysteme, die nach außen gingen. So kann man sich das vorstellen. Und ganz innen gab es einen Prachtbau. Die Babylonier haben hier ihren Prunk, ihre Macht gezeigt. Sowohl Gästen als auch Feinde. Man vermutet, dass man die Gäste dort durchgeführt hat oder auch Feinde durchgetrieben hat und von oben runter geschaut hat. Das war ein Teil einer Prachtstraße. Man sieht hier vielleicht den Weg dorthin, so rekonstruiert, auch in Berlin. Rechts und links diese Relief waren Teile von sehr hohen Mauern, wo unten einfach wunderschöne Bilder und Farben eingearbeitet waren und teilweise auch Inschriften angebracht sind. Und warum erzähle ich das? Daniel hat zu dieser Zeit gelebt. König Nebukadnezar II., bei dem heute unsere heutige Geschichte spielt, hat dieses Bauwerk am Anfang seiner Regierung fertiggestellt. Und wir können davon ausgehen, dass Daniel, nochmal eine Ansicht, wo das Ganze nochmal ein bisschen dargestellt ist, dass Daniel hier selber langgelaufen ist. Er hat das persönlich gesehen. Der Daniel der Bibel hat zu dieser Zeit gelebt, unter diesem König gedient. Und mich hat das sehr beeindruckt. Das live zu sehen, hier gibt es etwas, das ist geschehen, das kann ich mir angucken, das ist lebendig, das ist keine tote Geschichte, von der wir hier in der Bibel lesen, das ist passiert. In dieser Stadt, in der Daniel, und wir wissen es namentlich von 3 seiner Freunde, ausgebildet wurden, in der sie gelebt haben, in der sie wahrscheinlich so bis von angefangen 5 bis 8 Jahren bis ungefähr 12 bis 15 Jahren ausgebildet wurden am königlichen Internat. Und Daniel war ein Spezialist für Traumdeutung. Das sagt uns die Bibel in Daniel 1, Vers 17. Daniels Spezialgebiet war Traumdeutung. Da hatte er seinen Master drin gemacht, seinen Abschluss. Das soweit als heutigen Einstieg in den heutigen Text. Der heutige Text ist Daniel 2. Ganz am Anfang, Daniel ist ungefähr so zwischen 12 und 15 Jahren, vielleicht schon 17, aber nicht auf keinen Fall älter, ein junger Mann, steht am Ende seiner Ausbildung. Und er hat gelernt, er ist gewachsen. Er war noch nicht der Daniel, den wir heute vielleicht in der Bibel in Erinnerung haben, der so viel erlebt hat mit Gott. Ganz am Anfang stehen wir und schauen uns heute das Kapitel 2 an. Das Kapitel 2 ist so ein dickes Brett, so ein schwerer Stein, dass wir das nicht komplett lesen können. Wer die Bibel dabei hat, kann gerne zwischendurch die Verse, die ich weglasse, lesen. Wir werden nur ein paar Abschnitte, mehrere Abschnitte daraus lesen, weil es ist einfach viel zu viel. Ich werde sonst zu lange predigen und die Zeit ist mir nicht gegeben. Manches wird vielleicht auch offen bleiben und ihr dürft es zu Hause recherchieren. Wir fangen an mit Daniel 2, Vers 1 bis 6. 2, Vers 1 bis 6. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter, Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten zum König. Und der König sprach zu ihnen: Ich hatte einen Traum und mein Geist war unruhig zu verstehen, was der Traum bedeutet. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort steht fest. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Der König Nebukadnezar hat einen Traum und er wacht auf. Und der Traum erschrickt ihn. Er ist zu Tode beunruhigt. Und er ruft seine Traumdeuter und er fordert von diesen Gelehrten, den Zeichendeutern, Weisen, Zauberern und Wahrsagern, von diesen zuständigen Leuten, dass sie ihm den Traum deuten. Hier im Text wird im Zusammenhang und aus dem Urtext klar, das waren nur die Anführer, mit denen er geredet hat. Er hat nicht mit allen geredet, weil das waren damals viel zu viele. Er hat vermutlich mit den ersten 10, 20 geredet und eine Diskussion geführt. Kommen wir gleich noch dazu. Es gab viel mehr. Die Leute waren ausgebildet. Die hatten das gelernt. Das war deren Job. Das ist für uns vielleicht heute unvorstellbar. Ich habe Gott sei Dank keine Ahnung von Wahrsagern, Traumdeutern und von Zauberern. Ich denke, es wird es in der heutigen Zeit weniger geben. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber diese ungewöhnliche Tätigkeit, diese Leute konnten das. Die waren dafür eingestellt. Und Nebukadnezar fragt diese Weisen und Deuter nach der Traumdeutung, aber er sagt ihnen den Traum nicht. Nebukadnezar sagt: Wenn ihr den Traum nicht deuten könnt, dann seid ihr wohl keine echten Traumdeuter, Wahrsager und Gelehrten. Dann seid ihr wohl Scharlatane. Wenn ihr das nicht könnt, dann lasse ich euch umbringen. Das war sehr gewagt, was er da macht. Denn diese Personen, mit denen er sich da anlegt, gehörten zur religiösen Führung. Die setzten die Könige ein. Da gibt es die Verbindung zwischen Religion und Regierung. So wie man es aus den Ägyptern auch kennt, im davorliegenden Großreich und später auch bei den Römern und eigentlich bei uns auch. Mittelalter bis nach der Reformation kennt man das. Das gehörte zusammen. Regierung, Macht und Religion waren nicht getrennt. Das ist nicht unser heutiges Weltbild, aber das war damals so, das gehörte zusammen. Und Nebukadnezar war offensichtlich so beeindruckt, so verängstigt von seinem Traum, dass er sich mit diesen Leuten anlegte. Und er sucht eine deutliche Konfrontation mit diesen Gelehrten und Wahrsagern. Und zu Recht sagen diese Gelehrten und Wahrsager zu dem König: Das geht nicht. Das können wir nicht. Träume deuten, die man nicht kennt, das ist nicht möglich. Und sie antworten mit dem interessanten Aspekt: Das können nur die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Nun, in Babylon hatte man, wie in fast allen anderen Kulturen, viel Götterei. Da gab es Tempel in der Königsstadt. Viele Tempel aus Stein gebaut, damit man dort hingehen konnte und den König persönlich anschauen, oder den Gott persönlich anbeten. Da gab es Steinmale, man konnte den König anschauen. Die sind dort hingegangen, deswegen wurden Tempel gebaut, damit man den Gott sich ein Stück näher, den Gott auf die Welt holte, vermenschlichte teilweise. Und sie sagen: Das können nur Götter, die wir hier nicht haben. Die Diskussion geht etwas hin und her und der König sagt dann: Entweder ihr könnt das oder ich lasse euch alle umbringen. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Aus menschlicher Sicht ist die Forderung des Königs unmöglich. Einen unbekannten Raum zu deuten, zu nennen und zu deuten, das geht nicht. Der König geht so weit, dass er sagt, das fängt jetzt an. Aus dem Zusammenhang des Textes und auch aus den Urtexten, die man kennt, kann man davon ausgehen, das Morden dieser Weisen hat sofort begonnen. Wahrscheinlich haben die Ersten es nicht überlebt. Und bis jetzt kommt Daniel nicht vor. Aber von diesem, ich lasse euch alle umbringen, da ist Daniel auch betroffen. Daniel und seine Freunde müssen sterben. Sie gehören zu diesem Kreis, dieser vielen ausgebildeten Weisen, zu denen der König sagt, entweder oder. Und Daniel bekommt das mit. Er ist selber betroffen und er informiert sich. Und er bittet um Aufschub, um eine Frist. Wir kommen zu Daniel 2, Vers 16 bis 23. Da ging Daniel hinein und bat den König um eine Frist, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels und fing an und sprach, gelobt sei der Name von Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Was hat Daniel gemacht? Er bittet seine engsten Freunde, zu Gott zu beten, Gott anzuflehen, damit Gott Erbarmen schenkt und sie nicht alle sterben müssen. Und ganz offensichtlich tun sie das. Sie gehen ins Gebet, sie beten. Sie stehen nicht da und tun nichts, sie beten. Es steht nicht hier, ob sie das gemeinsam taten oder jeder für sich. Das scheint offensichtlich nicht wichtig zu sein. Wichtig ist, Gott offenbart Daniel den Traum und seine Deutung. Und Daniels erste Reaktion ist Dank. Wir sehen hier 4 Verse lang, in denen Daniel sich bei Gott bedankt. Er dankt Gott ausführlich. Bevor er zum König geht, bevor er die Gewissheit hat, das ist richtig, bevor der König bestätigt hat, ja, alles passt, Daniel weiß, er hat Gottes Gewissheit. Gott hat bereits geholfen. Und er lobt Gott ausführlich. Und danach geht er zum König und bekennt Gott vor dem König. Er sagt dem König, dass er selber das nicht kann. Er steigt in das Gespräch ein und sagt dem König, König, mein Gott hat mir das gezeigt. Das kann ich nicht selber aus mir, sondern mein Gott hat mir im Traum die Deutung gesagt. Und dann sagt Daniel dem König den Traum. Und den Traum und die Bedeutung möchte ich kurz zusammenfassen und zeigen. Der Traum ist ein Standbild. Standbilder waren für die damalige Zeit normal. In Tempeln standen Standbilder, häufig aus Stein, in der Regel aus Stein, gemeißelt. Götter und Könige wurden mit Standbildern dargestellt. Man kennt das aus der ägyptischen Zeit, aus der babylonischen Zeit. Man kennt das später bis ins Rom in Büsten, die bis ins Mittelalter gemacht wurden. Es wurden Darstellungen von Menschen oder Göttern gemacht. Wir kennen das heute kaum noch. Wir haben das Kreuz hier. Und das einzige Standbild, was bei uns steht, steht da in der Nähe vom Audi-Kreisel mittendrin. Dieses Standbild hier ist was Besonderes. Es ist von Kopf bis Fuß anders, wie der König es kennt bisher. Ich habe mal so ein Beispiel herausgesucht, wie es hätte vielleicht aussehen können. Es ist aus Metall. aus verschiedenen Metallen. Der Kopf, Brust, Rumpf, Beine, Füße sind aus unterschiedlichen Materialien. Und dann kommt ein Stein. Aber zu den Materialien. Der Kopf ist aus Gold. Und der Oberkörper, die Brust und Arme sind aus Silber. Bauch und Becken sind aus Bronze. Die Beine aus Eisen. Und die Füße und Zehen aus Eisen vermischt mit Ton und Erde. Verschiedene Materialien und dann kommt ein Stein, nicht von Menschenhand, der das ganze Standbild zerstört und die Welt ausfüllt. Und in der Bibel steht der Anfang der Bedeutung. Die verschiedenen Bereiche stehen für verschiedene Weltreiche, für Herrscher und Weltreiche. Der Kopf, das wird dem Daniel mitgeteilt und das sagt er auch dem König Nebukadnezar, das ist dein Weltreich, der Kopf, das bist du. Das aktuelle Reich der Babylonier, der Kopf aus Gold. Und anhand der Bibel und den Angaben dort und der Geschichte, die wir kennen, können wir die anderen Dinge auch deuten. Wir können zurückblicken auf die anderen Weltreiche und können sehen, Brust und Arme, das sind das persische Reich. Der Bauch ist das griechische Reich, Alexander der Große. Und die Füße und Zehen sind das römische Reich, das sich angeschlossen hat. Die großen Weltreiche der damaligen Zeit, die danach kamen. Und die Füße und Zehen sind das römische Reich, das sich mit den Völkern vermischt und dann trotzdem keinen Bestand hat gegen Ende. Man denke an Hermann und die Varusschlacht. Vermischung der Völker mit einem römischen Volk. Hermann die German. Wobei es insbesondere für die Füße und Zehen unterschiedliche Darstellungen gibt. Unterschiedliche Meinungen. Und ich denke, wir tun gut daran, unterschiedliche Ansätze mit Respekt zu behandeln und stehen zu lassen und uns zu überlegen, wie wichtig ist das? Wie wichtig ist die unterschiedliche Meinung bei diesem oder anderen Themen? Andere Menschen haben gute Gründe, gute Argumente für ihre Ansätze. Ich denke, für diese Meinung gibt es auch gute Ansätze. Andere haben Ansätze, die bei diesen Füßen und Zehen bis ins Mittelalter führen, teilweise bis zu den englischen Königen. Andere Ansätze gehen in das aktuelle Europa der Völker, der Nationen dieser Zeit. Wir dürfen lernen, andere Denkweisen in Liebe stehen zu lassen und uns zu überlegen, wie wichtig ist dieser Unterschied, dieses Detail. Wichtig ist nämlich was anderes. Wichtig ist der Stein, der danach kommt. Denn Daniel sagt dann zum König in Kapitel 2, Vers 44 bis 45a, zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird all diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, König, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhand vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein Stein kommt vom Berg herunter und zermalmt das komplette Steinbild und füllt dann die Erde aus. Dieser Stein, der alles zerstört und die Welt ausfüllt, ist ein neues Reich, das Gott ausfürchtet. Das steht hier sehr deutlich. Und angefangen hat das, als Jesus auf die Erde kam. Daniel endet erneut mit dem Hinweis, dass Gott diesen Raum eingegeben hat. In Daniel 2, Vers 45b bis 49. Ein großer Gott hat dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König Schadrach, Mesach und Abednego über die Ämter des Landes Babel zu setzen. Daniel aber blieb am Hofe des Königs. Der König erkennt Gott an. Aber das ist keine Bekehrung. Der König weiß jetzt, dass der Gott Daniels diese Macht hat, alles zu tun. Aber Konsequenzen hat das für ihn und sein Leben nicht. So wie wir das leider manchmal auch in der heutigen Zeit erleben. Menschen sagen, sie glauben an Gott. Aber dieses Wissen hat keinerlei Konsequenz für ihr Leben. Der König nimmt den Glauben nicht an. Er weiß es, aber er handelt nicht. Der König bedankt sich bei Daniel, so wie es damals üblich war. Er belohnt ihn wie versprochen. Und den Dank gibt Daniel an die Freunde, an seine Freunde, die mit ihm gebetet haben. Stehen jetzt unterschiedliche Namen hier. Das eine sind die hebräischen Namen, das andere sind die babylonischen Namen. Gibt die Belohnung auch an seine Freunde weiter. Und die Freunde werden über die Bezirke gesetzt. Sonst hätte Daniel das gedurft. Aber er sagt nein, er gibt diesem Bereich die Hoheit über die Bezirke, über die, heute würde man sagen, Bundesländer, gibt er ab. Daniel will am Königshof bleiben. Er bleibt beim König. Soweit der Text. Was würden wir machen? Was tust du in Situationen, die unlösbar sind, die nicht zu leisten sind, in Aufgaben, in denen wir nicht weiter wissen? Es gibt drei Hauptmechanismen, wie Menschen mit nicht lösbaren Situationen umgehen. Mit Dingen, die sie nicht lösen können oder wollen. Das erste ist Aggression. Diskussion und Widerstand. Ich will nicht. Das zweite ist Flucht. Wegrennen vor dem Problem. Sich abwenden. Mal ganz schnell was anderes machen. Was vielleicht auch noch jetzt plötzlich mir noch wichtiger ist. Das Jonah-Syndrom. Und das dritte ist die Ignoranz. Ich habe das Problem nicht. Ich will das Problem nicht haben, wahrhaben. Diese Aufgabe ist nicht meine. Was hättest du getan an der Stelle von Daniel? Vielleicht erstmal alle Möglichkeiten sortiert, Argumente dafür oder dagegen gesucht, jemanden gesucht, der dir helfen kann, das Problem zu lösen. Das war in Daniels Situation gar nicht mehr möglich. Mit dem König diskutieren, das hatten die Weisen und Gelehrten schon vorher gemacht. Sie hatten es probiert, das ging nicht. Der Traum war nicht da und der König war eindeutig. Ich will Traum und Deutung wissen. Flucht wäre anstelle von Daniel auch nicht sinnvoll gewesen. Als Hebräer, Israelit in Babylon, als Ausländer schlechte Aussichten. Und Ignoranz, nun, das hätte ihn wahrscheinlich sehr schnell den Kopf gekostet. Das war gar keine gute Idee. Nein, Daniel wendet sich ganz am Anfang dieses Textes an Gott. Und er bittet seine engsten Freunde, auch zu Gott zu beten. Und sie beten zu ihrem Gott. In einer menschlich nicht leistbaren Situation. Aussichtslos. Und Gott erhört. Gott erhört das Gebet und errettet. Das ist übertragen kein Automatismus. Aber mit Gott in Kontakt zu bleiben, zu beten, das ist eine Lösung. Ein Weg, den wir oft nicht oder erst sehr spät sehen. Gott kann helfen. Gott hört Gebet und reagiert. Gott erhört hier das Gebet der Männer und er schenkt eine Lösung in einer unlösbaren Aufgabe, in einer ausweglosen Situation, die die Menschen hier, nicht nur Daniel und seine Freunde, das Leben kosten würde. Es geht um Leben und Tod. Und Gott rettet nicht nur Daniel und seine Freunde, sondern auch alle babylonischen Weisen. Und vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie das gehofft hatten. Vielleicht hatten sie gehofft, der König stirbt heute Nacht. So wie das für uns vielleicht manchmal einfacher wäre. Nein, Daniel bekam den Traum und er musste nochmal vor den König treten. Die Geschichte geht weiter. Wir sehen hier aber auch, Gott kennt die Zukunft. Er kennt die folgenden Herrscher. Er weiß, wie es weitergeht. Und wenn wir das auf uns übertragen und lernen wollen, können wir sagen, als erstes Gott erhört Gebet. Wir dürfen diesen Gott der Bibel bitten, dürfen zu ihm kommen und dürfen zu ihm beten, auch gemeinsam. Und dieser Gott der Bibel hört Gebet. Und als zweites, Gott kann retten und er tut Wunder, wie hier bei Daniel. Rettung in einer Situation, in der wir Menschen keine Lösung sehen, in der es nicht mehr möglich ist. Dieser Gott der Bibel rettet. Oft ganz anders, wie wir Menschen uns das vorstellen oder wünschen. Gott handelt nicht menschlich. Gott benutzt Menschen und handelt göttlich. Und das Dritte ist, Gott kennt die Zukunft. Das zeigt ihr hier unter anderem im heutigen Text. Gott kennt die Weltherrscher, die darauf folgenden. Er kennt die Weltreiche und die Herrscher und weiß, was geschehen wird. Und als Letztes vielleicht eins der Wichtigsten. Am Ende, Gott richtet ein neues Reich auf, wie es in Vers 44 heißt, nicht von Menschenhand. Gott hat damit begonnen, ein neues Reich aufzurichten. Jahrzehnte, Jahrhunderte nach dem heutigen Text, zu Beginn der Zeitrechnung, hat Gott seinen Sohn, Jesus, auf die Welt gesandt. Und Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld und Fehler, unsere Sünde auf sich genommen. Schuldlos gestorben, damit wir vor Gott schuldlos werden. Und hat durch seine Auferstehung von den Toten, 3 Tage später, den Tod überwunden. Der Stein ist weg, damit wir Leben haben können. So wie es dann in Johannes 3, Vers 16 heißt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Weil Gott die Menschen liebt, will er, dass wir Menschen nicht verloren gehen. Aus Liebe. Sondern er will, dass wir ewiges Leben bekommen. Er will nicht nur, dass wir das wissen, sondern er will, dass wir das glauben. Und das hat Konsequenzen. Glaubst du an diesen Gott? Dieser Gott, er hört Gebet. Er kann retten und tut Wunder. Er kennt die Zukunft und hat die Zukunft ein neues Reich, ein ewiges Reich mit Vergebung und Leben geschaffen. Amen. Zum Abschluss möchte ich noch ein gekürztes Lebensbild erzählen. Eine Lebensgeschichte, die den ersten Aspekt betont. Das Gebet. Die Geschichte eines Mannes, eines Missionars, eines normalen Menschen, Joseph Scriven. Er wurde 1819 in Irland in Dublin geboren, wuchs in guten Verhältnissen auf, unbeschwert und genoss eine gute Schulbildung. Die Eltern hatten das Geld. Das war möglich. Und er studierte und machte einen guten Abschluss. Er lernte eine Frau kennen und sie wollten heiraten. Am Tag vor der Hochzeit starb die Frau bei einem Reitunfall. Der Mann lernte etwas später Christen kennen, lernte Gott kennen und er bekehrte sich. Und trotz der Aussicht auf eine große Karriere, aufgrund seiner Ausbildung, wanderte er 1845 nach Kanada aus, um dort als Missionar für Gott tätig zu sein. Er lebte. Er wanderte aus und lebte dort anfangs als Lehrer und unternahm Reisen. Und er lernte wieder eine Frau kennen und sie heiratete. Sie heirateten, aber auch die Frau starb recht früh an einer Krankheit. Das hat den Mann hart getroffen. Er zog später in das kleine Städtchen Port Hope, Hafen der Hoffnung, ganz im Südosten von Kanada, nahe New York in den USA. Und trotz all dieser persönlichen Schicksalsschläge und Trauer diente er Gott. Er war Missionar. Er kümmerte sich besonders um einfache Arbeiter, um Arme, Witwen und Waise, um Menschen unten in der Gesellschaft. Und er lebte sehr bescheiden. Sein großer Wunsch war es, die Liebe Gottes zu den Menschen in seinem Leben wiederzuspiegeln, durch Leben zu zeigen, dass Gott die Menschen liebt. Und mit seiner Mutter, die krank war, blieb er mit Briefen in Kontakt. Briefe, die oft wochenlang im Schiff unterwegs waren. Gegen Ende heißt es, die Schicksalsschläge, die ihn getroffen haben, nahmen ihn mit. Das heißt, er war psychisch angeschlagen, krank, depressiv. Und mit ungefähr 67 Jahren starb er dann dort in Kanada. Joseph Medlicott Scriven hat kein großes Ziel erreicht. Er hat keine Missionsgesellschaft gegründet. Er hat, soweit ich weiß, auch keine Andacht oder Predigt gehalten, die bis heute überliefert ist. Er war ein normaler Mensch, der für Gott gelebt hat und nicht viel Schönes erlebt hat oder nicht nur Schönes erlebt hat. Die Geschichte könnte ja zu Ende sein. Aber es gibt noch einen interessanten Teil, den ich nicht erzählt habe. Joseph schreibt aus Kanada einen Brief an seine kranke Mutter, die in Irland war, denn der Brief war damals das Kommunikationsmedium. Das Telefon war gerade erfunden, aber das Telefon für alle gab es noch lange nicht und schon gar keine Interkontinentalverbindung. Deswegen schreibt er an seine Mutter einen Brief und er schreibt dieser Mutter einen Brief, in dem Brief ein Gedicht. Und ich lese es erst in der Originalsprache auf Englisch, bevor ich es auf Deutsch vorlese, oder zumindest die ersten beiden Verse, denn in der englischen Originalübersetzung ist der Bezug zum Gebet noch deutlicher wie in der deutschen Übersetzung. Immer wieder heißt es, bring alles zu Gott im Gebet. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend the faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Our weak and heavy laden, cumbered with a load of care, precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despite forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee, though we'll find a solace there. Auf Deutsch. Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturmwind um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter, der erhört ein Ernstgebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet, oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Das Gedicht wurde später vertont und in einige Sprachen übersetzt, in viele Sprachen. Es ist das bekannte Lied, Welch ein Freund ist unser Jesus. Dieses Lied und der Inhalt hat vielen Menschen Kraft gegeben. Und Joseph Griffin hat es wohl nicht mehr miterlebt, dass diese Zeilen auf der Welt so bekannt wurden. Er starb vorher. Es war auch gar nicht sein Ziel, dass er das erlebt. Er war ein einfacher Missionar, ein Mensch, der für Gott lebte. Und er weist mit diesem Lied, was wir so als einziges noch Großes von ihm wissen, mit diesem bekannten Lied auch darauf hin, dass es uns Menschen hilft, mit Gott im Gebet im Kontakt zu sein, im Gebet im Kontakt zu bleiben. Auch und insbesondere dann, wenn wir Menschen keinen Ausweg mehr kennen in hoffnungslosen Situationen. An dieser Stelle wird unser Musikteam jetzt hier anknüpfen.
Sins chains and graves to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Are we weak and heavy? With a lot of care, precious Savior, still around. Take it to the Lord in prayer. Do that Christ is pious for sake.
Früher oder später.